Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ob russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, Klimakrise oder aktuelle Landtagswahlen, die politischen Debatten darum gehören auch zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Doch wie werden diese Themen in der Schule behandelt, dem Ort, an dem auch politische Bildung stattfinden sollte? Das wollen wir uns bis 3 Uhr genauer anschauen und Sie können sich auch gerne an unserer Gesprächsrunde hier gleich beteiligen mit Ihrer Meinung, Ihren Erfahrungen zum Beispiel zu diesen Fragen. Welchen Stellenwert hat politische Bildung in der Schule? Wie läuft sie ab und was kann sie leisten? Wie nah am Puls der Zeit sollte der Unterricht sein? Und welche Erwartungen und Wünsche haben Schülerinnen und Schüler? Und was kann eigentlich gut gemachte Bildung, politische Bildung vermitteln? Rufen Sie uns an, Sie erreichen uns unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo! Was kann politische Bildung in der Schule leisten? Wie flexibel und angemessen kann sie auf aktuelle Krisen und Kriege eingehen? Und was macht gute politische Bildung eigentlich aus? Diese und andere Fragen beschäftigen uns heute in Campus und Karriere. Und mit dabei sind diese Gäste. Sabine Aschur, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und hat unter anderem zu politischer Bildung an Schulen geforscht. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Brinkmann.
Politische Bildung muss nicht allein aufs Klassenzimmer sich beschränken. Ein gutes Beispiel dafür ist der Blum-Preis, den Schülerinnen und Schüler des Robert-Blum-Gymnasiums vergeben. Was es mit diesem Projekt auf sich hat, kann uns François Gentner berichten. Er ist Politiklehrer an diesem Gymnasium. Hallo, Herr Gentner.
Hallo, Frau Brinkmann, und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wie erleben Kinder und Jugendliche politische Bildung an ihren Schulen? Dazu können uns Leon Schwalbe und Johanna Börgermann Auskunft geben. Beide stecken gerade mitten im Abi. Schön, dass Sie sich trotzdem Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Ja, und beide sprechen nicht nur für sich selbst, sondern engagieren sich auch für die Interessen von Schülerinnen und Schülern insgesamt. Leon Schwalbe ist Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz, ein Gremium, dem 13 Landesschülervertretungen angehören. Und Johanna Börgermann ist aktiv auf Landesebene, nämlich als Mitglied der Landesschülervertretung NRW. Beginnen wir mal mit Ihnen, Frau Börgermann. Frau Börgermann, wie haben Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen Politikunterricht erlebt? Wie wurde dort mit dem Thema Ukraine-Krieg umgegangen?
Ich glaube, das war natürlich nicht überall gleich im Endeffekt. Aber bei mir, ich habe so wie LK, wir haben im Endeffekt ganz normal weiter Unterricht gemacht. Es gab am Anfang des Krieges, in der ersten Woche, gab es von meiner Schule das Angebot, darüber zu reden, in jedem Unterricht. Aber auch das war ein Angebot meiner Schule und nicht eins, was generell gestellt wurde. Das heißt, das Thema nimmt eigentlich jetzt, so wie ich das wahrnehme, keinen Platz mehr ein. Das funktioniert leider einfach nicht, da wir im Schulstoff ja auch weiterkommen müssen.
Wie groß ist denn das Interesse Ihrerseits oder der Schülerinnen und Schüler?
Mittlerweile vielleicht sogar etwas abgeflacht, aber ich würde behaupten, vor allem in diesen ersten 2, 3 Wochen war das Interesse riesig und die Solidarität, aber auch die Sorge natürlich. Also es gab verschiedenste und legitime Fragen und Sorgen und auf die konnte man eben nicht eingehen aufgrund von Zeitdruck und Inhaltsdruck, vor allem jetzt bei mir im Abiturjahrgang, aber eben auch bei den kleineren Schülerinnen und Schülern, den jüngeren Schülerinnen und Schülern, die natürlich im Endeffekt genauso Fragen haben, aber die Zeit konnte man sich eben nur einmal nehmen und nicht jedes Mal.
Welche Fragen oder vielleicht auch welche Verunsicherungen sind denn dann da?
Es gibt Fragen von, kommt jetzt der 3. Weltkrieg oder muss ich jetzt als Mann auch kämpfen, kommt die Wehrpflicht, aber es waren auch ganz einfach Fragen wie, was passiert jetzt denn da in der Ukraine? Warum macht Russland das oder warum macht Herr Putin das? Bis auch hin zu dem, was sind die geschichtlichen Hintergründe davon? Weil im Endeffekt ja dieser Krieg so nah ist wie keiner der anderen, die auf der Welt passieren. Und deshalb eben man sich unbedingt informieren wollte und irgendwie nicht das Gefühl haben wollte, man tut gar nichts, während da diese schrecklichen Bilder zu uns kommen.
Mhm. Reiche ich doch mal ähnliche Fragen, die ich Ihnen jetzt gerade gestellt habe, an Herrn Schwalbe, an Leon Schwalbe weiter. Also welche Rückmeldungen und Erfahrungen gab es aus Ihren Bundesländern oder Landesschülervertretungen, die die Bundesschülerkonferenz vertritt?
Also ich habe erstmal bei mir an der Schule ein ausgesprochen positives, aber wahrscheinlich auch seltenes Beispiel miterlebt. Das hat aber auch damit zu tun, dass da gerade sehr viele Dinge zueinander gepasst haben. Also die thematische Situation, die wir bei mir im Sozialkunde-Leistungskurs, also im Politikunterricht in Thüringen hatten, aber auch einen total engagierten Lehrer, der immer da dran ist, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich am Zeitgeschehen im Unterricht mitarbeiten, da eben auch Fragen stellen können. Wir hatten es da in kürzester Zeit geschafft, nicht nur das Thema in den Themenbereich internationale Politik im Unterricht einzubinden, sondern auch ganz praktisch was zu tun und haben eine Sachspendenaktion gestartet und die dann schon eine Woche später nach Polen gefahren an unsere Partnerschule für ukrainische Geflüchtete. Das war also die aktuelle Situation wirklich auf eine ganz praktische Sache übertragen. Das war aber bei weitem nicht überall so. Die überwiegende Rückmeldung war eben, dass kaum Zeit dafür in den Schulen ist. Es ist sehr, sehr abhängig davon, wie das eigene Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ist und wie sie sich trauen, das im Unterricht überhaupt anzusprechen. Und das ist, glaube ich, auch sinnbildlich für die politische Bildung an Schulen, den Politikunterricht. Es ist sehr, sehr davon abhängig, welche Grundbedingungen die Schule da legt und eben auch der Lehrer und die Lehrerin im eigenen Klassenraum.
Lehrkraft spielt eine große Rolle. Wir haben eine mit in dieser Runde dabei, mit dem Herrn Gentner. Herr Gentner, wie erleben Sie die Situation? Wie haben Sie selbst auf die aktuelle Entwicklung reagiert? Bevor wir jetzt auf den allgemeinen Politikunterricht dann im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen, erstmal auf die aktuelle Situation geschaut.
Also wir haben das natürlich versucht, bei uns in der Schule auch einzubinden. Waren auch im Kollegium in einem wahnsinnig regen Austausch, weil natürlich auch nicht jeder so in der Thematik drinsteckt. Und allein der historische Hintergrund, es wird ja jetzt von Krieg gesprochen, der begann ja am Ende schon 2014 mit der Annexion der Krim. Und das sind natürlich auch Sachen, wo wir Lehrkräfte, ich auch selbst, dann man schnell verunsichert ist. Es kommen so viele Fragen von Kindern und Jugendlichen, die man ja so ad hoc auch gar nicht beantworten kann. Mhm. Und dann geht man natürlich da auch vorsichtig mit um, weil wir alle wissen, wie ungefiltert Informationen an uns herangetragen werden und natürlich dann auch aus der Schule heraus. Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial auch im Bereich Fortbildung, Weiterbildung auch für Lehrkräfte, mit diesem Thema umzugehen langfristig. Mhm. Weil die Herausforderungen an Schule, auch was Demokratieerziehung angeht, werden immer größer.
Aber welche Zugänge könnte man denn da schaffen oder haben Sie vielleicht auch geschaffen? Also Sie haben ja zum Beispiel, da sind unterschiedliche Wahrheiten unterwegs, ist ja auch eine Thematik, auf die man eingehen kann. Also das so, im Krieg ist ja immer so die Redensart, stirbt die Wahrheit als erstes. Welche Zugänge suchen Sie dann, wenn so ein Thema gerade aufploppt, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, aufploppt?
Wie der also Ukraine wenn Krieg. Aktuelles Thema aufploppt, was ja momentan, so gut wie jeden Monat passiert, man muss sich einfach die Zeit nehmen. Und das ist, glaube ich, so auch der größte Stressfaktor für Schule und für Lehrkräfte, dass diese Zeit einfach oft nicht da ist, weil der reguläre Lehrplan ja irgendwie vermittelt werden muss und man dann auf die Wünsche der Schülerinnen so weit wie möglich versucht einzugehen in diesem Kontext. Und je nachdem, wie viel Zeit man hat, in einem Leistungskurs Politik, ist das einfacher als in einem, sage ich mal so, ein Stundenfach, 7., 8., 9. Klasse, weil man da viel mehr schieben kann. Mhm. Und da nehmen wir natürlich dann die Ressourcen her. Oder man spricht sich mit Kolleginnen ab, dass man das dann aufteilt. Ja.
Also auch über andere Fächer dann vielleicht noch verteilt. Ja. Vielleicht auch nochmal angesetzt beim Alter. Also welche Altersstufen unterrichten Sie und wie gehen Sie da dann ganz unterschiedlich auch auf solche aktuellen Themen ein?
Also ich unterrichte von Klasse 7 bis 12. Das hängt davon ab, was für Informationen oder Fragen von den Kindern natürlich auch kommen. Ne? Haben sie Vorerfahrungen, haben sie nicht, sind sie persönlich betroffen? Also wir haben natürlich auch Kinder bei uns gehabt, die einen direkten Kontakt auch in die Ukraine jetzt haben, an dem Beispiel. Das ist so individuell, dass man manchmal gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Hm. Und das hat ja Johanna schon gesagt, ne, von der Frage, bricht der Dritte Weltkrieg aus, werde ich eingezogen oder wo kann ich helfen? Das ist so eine breite Palette. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, was das. Ich weiß es auch gar nicht mehr, weil es einfach schon wieder so weit weg ist.
Sind das dann auch so Wellen? Also, weil es hat Johanna Bürgermann ja auch so beschrieben, dass es auch wieder ein bisschen abebbt, so wie das ja auch manchmal medial ist. Aufmerksamkeit ist groß und stark am Anfang und dann ebben ja auch bestimmte Entwicklungen wieder ab oder die Aufmerksamkeit, Beispiel Afghanistan, über das ja jetzt gerade nicht so viel berichtet wird, aber eine Zeit lang auch sehr im Fokus des Interesses stand. Beobachten Sie da auch Wellenbewegungen und inwieweit erschwert das vielleicht auch immer, an den Themen dran zu bleiben und die weiterzuentwickeln?
Das würde ich unterschreiben. Also es wird halt recht normal. Ne, es ploppt ein Thema auf. Afghanistan, Klimakrise ist ja auch immer was, was die Kinder beschäftigt. Hanau, Halle.
Also
oder
rechtsextremistische
was wir so,
Gewalt,
ja,
die dann
also
stattgefunden
oder generell Form von Extremismus, Anschläge, dass man nimmt es dann auf, versucht so viel wie möglich auch mitzunehmen, aber dann kommt schon wieder das Nächste und dann wird das so normal. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was man dann mit Kindern thematisiert, diese Akzeptanz, dass das alles so normal ist. Und die Frage, wie schrecklich ist das denn? Also das ist auch so eine Frage, die ich dann gerne einfach mal stelle. Wie sehr betrifft euch das denn in der Ukraine zum Beispiel? Und das ist halt dann doch für die eine Person viel näher und für die andere viel weiter weg.
Frau Oschow, Sie haben sich als Politikwissenschaftlerin in Ihrer Forschung mit der politischen Bildung in Schule auseinandergesetzt. Inwieweit decken sich diese und eben beschriebenen Eindrücke und Erfahrungen auch mit Ihren Erkenntnissen?
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch relativ viel ganz exemplarisch wiedererkannt, was auch meine Erfahrungen sind, also sowohl in der Forschung als einfach auch in der praktischen Betreuung. Also wir bilden ja Politiklehrkräfte aus, von der Grundschule bis Gymnasium, Sekundarschule, Berufsschule. Genau. Und tatsächlich, also ist das natürlich, also gerade auch der Unterschied zwischen Sekundarstufe 1 und 2, Politikunterricht im Leistungskurs, da ist natürlich sehr viel Raum und das sieht halt in den jüngeren Klassen sehr viel, also das sieht ganz anders aus, als wurde ja auch schon gesagt, so ein Stundenfach. Oft heißt es denn so, ein Stundenfächer sind auch tote Fächer, weil das, ne, also das ist relativ wenig, was man da machen kann. Auf der anderen Seite finde ich jetzt alles, was so gesagt wurde, dass man schon auch so einen Wandel in Schule und auch für die Wertschätzung von politischer Bildung und Demokratiebildung an Schulen sieht. Und was wichtig war, also dass einfach ein Bewusstsein dafür da ist, zu reagieren. Also auch wenn man nicht sofort genau weiß, was jetzt vielleicht der richtige Inhalt ist oder wie man damit umgeht, aber dass man tatsächlich auch Ventile schafft für die Emotionen, die jetzt auch genannt worden sind. Ich würde auch, genau, also Sie hatten ja gefragt, welche Fragen waren da, aber das sind ja auch alles sehr, sehr emotionale Aspekte, die da bei Kindern und Jugendlichen eine Rolle gespielt haben. Genau, und ich glaube, das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Jetzt haben Sie hier wahrscheinlich auch eine Runde eingeladen, die sehr engagiert ist. Das mag an anderen Schulen tatsächlich auch anders sein, wo das weniger konstruktiv aufgenommen wurde, also dass zum Beispiel auch eben nicht irgendwelche Aktionen geplant worden sind, was ja tatsächlich für diesen Verarbeitungsprozess auch wichtig ist. Also neben den inhaltlichen Auseinandersetzungen, das ist ja auch angesprochen worden, da ist ja eine Geschichte dahinter, die jetzt vielleicht auch nicht allen Lehrkräften und ich meine jetzt auch nicht nur die der politischen Bildung, vielleicht auch gar nicht so vertraut sind.
Sie haben das ja auch untersucht. Wie viel Zeit bekommt denn politische Bildung? Beziehungsweise bevor Sie die Frage beantworten, irgendjemand in der Runde kuschelt hier sehr laut rum. Das Mikro ist auf, also bitte dran denken. Ich weiß jetzt nicht, wer es von Ihnen vieren ist, aber das vielleicht ein bisschen mitbedenken, wenn Getränke geöffnet werden und Bleistifte gezückt und diese Dinge. Zurück zu meiner Frage, Frau Aschur. Also wie viel Zeit bekommt die politische Bildung an Schulen in Deutschland?
Genau. Ja, also es wird auf jeden Fall nach oben hin immer mehr, das also quantitativ. Das ist eindeutig, wenn wir in die Grundschulen zum Beispiel schauen, was ich jetzt hier auch ungern vernachlässigen wollen würde, weil ja GrundschülerInnen zum Beispiel auch, also die bekommen das natürlich mit, dass gerade Fluchtsituationen dramatisch sind. Die Kinder kommen halt eben, oder ukrainische Kinder kommen halt eben jetzt auch an die Schulen. Da ist ziemlich wenig Platz für politische Bildung. Also das Fach gibt es als solches gar nicht. Es gibt so ein paar Ausnahmen wie Berlin-Brandenburg mit Gesellschaftswissenschaften in Klasse 5 und 6. Genau, da spielt der Bildungsföderalismus natürlich eine Rolle. Also in der Sekundarstufe 1 von Klasse 7 bis 10 ist es unterschiedlich. Also es gibt so ganz dramatische Situationen, wo es einfach fast gar keinen Politikunterricht gibt. Der geht dann so in Klasse 9 oder 10 los, wie zum Beispiel in Bayern. Sachsen war ganz lange auch so ein Land, wo ganz, ganz wenig politische Bildung stattfand. Das wurde auch aufgrund der aktuellen oder naja, der Ereignisse der letzten 10 Jahre, genau, wurde das Fach auch gestärkt und natürlich sehr fürstlich ausgestattet. Das wurde eben auch schon deutlich, ist natürlich die gymnasiale Oberstufe durch die Kursstruktur, 3 bis 5 Stunden pro Fach. Genau, da lässt sich halt inhaltlich arbeiten. Genau, was aber auch deutlich wird, das hatte ich eben auch schon gesagt, dass tatsächlich diese Querschnittsaufgaben von Demokratiebildung und politischer Bildung sehr viel stärker wahrgenommen werden und umgesetzt werden. Also da ist immer noch viel Luft nach oben. Aber dass man auch merkt, es sind auch immer gar nicht unbedingt Fragen von, ich plane jetzt mal eine Unterrichtseinheit zum Ukraine-Krieg, sondern dass es einfach tatsächlich um Beliefs, um Einstellungsmuster geht. Also Rechtsextremismus, Halle Hanau fiel jetzt schon, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Also Dinge, wo man auch weiß, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dazu jetzt 6 Stunden Unterricht zu machen, sondern wo es tatsächlich um Haltungen geht. Wie schreite ich zum Beispiel bei diskriminierenden Situationen ein? Also auch das ist ja alles politische Bildung, was jetzt gar nicht kognitiv messbar unbedingt in erster Linie ist.
Aber Frau Schuh, wie groß ist denn so die Diskrepanz zwischen dem, was oft an politischen Äußerungen, sage ich jetzt mal, vor allem nach rechtsextremistischer Gewalt, Beispiel Hanau-Halle, auftaucht? Da ist ja das Credo immer, wir brauchen mehr politische Bildung. Politische Bildung ist Prävention. Wie groß ist da die Diskrepanz zwischen dem, was dann gewünscht, gewollt und angemahnt wird und was dann tatsächlich in den Schulen machbar ist?
Also tatsächlich ist die Diskrepanz relativ hoch, aber es passiert auch was. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch das sind nicht unbedingt nur Dinge, die was jetzt mit Unterrichtsstunden zu tun haben, sondern tatsächlich auch mit Haltungen von Lehrkräften. Also das ist denn wirklich politische Bildung, Demokratiebildung im Querschnitt. Also höre ich nicht weg, wenn bestimmte Äußerungen auf dem Schulhof gefällt werden, zum Beispiel gegenüber jüdischen SchülerInnen oder muslimischen SchülerInnen, schreite ich da ein? Also all das sind ja Situationen, wo politische Bildungsarbeit gefordert wird. Und das ist zentral. Und da ist meine Beobachtung, also ich arbeite jetzt ja schon länger in dem Feld, dass einfach der Lehrkräftebildung lange Zeit nicht so professionell aufgestellt war. Also das ist relativ schwierig. Also ich würde mal so sagen, 20 Jahre war politische Bildung, Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe in der Lehrkräftebildung, also sprich Studium und auch Referendariat, nicht so wahnsinnig zentral. Und bildungspolitisch wird aber aktuell versucht, dass eben durch Fort- und Weiterbildung, durch Veränderungen von Studienordnung, Ausbildungsordnung für die zweite Phase wieder zu reimplementieren. Aber man muss sich natürlich klar machen, bis Studierende ihren Abschluss haben, vergehen 6 bis 8 Jahre. Und man müsste jetzt einfach auch einen großen Anteil von Lehrkräften, also es gibt natürlich ganz tolle, die das schon immer super gemacht haben, aber die tatsächlich jetzt natürlich auch Fort- und Weiterbilden. Also ich sage nur Meldeportal der AfD und Reaktionen darauf. Also das war so ein Moment, wo deutlich wurde, dass ein Teil von Lehrkräften und Schulen mit dieser
Meldeportal
Situation...
Meldeportal AfD, müssen Sie vielleicht noch 3 erklärende Sätze dazu sagen, hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm.
Genau, also tatsächlich ist, das ist ja von AfD-Seite eingeführt worden, Hamburg war das erste Bundesland, dass SchülerInnen und auch Eltern quasi Fälle melden konnten, wo gegen vermeintliche Neutralität verstoßen wurde, also dass zum Beispiel, AfD-Positionen nicht im Unterricht behandelt worden sind oder eben halt auch stark kritisiert worden sind. Also man merkt natürlich, was für ein Gedanke dahinter steht, ne? Also man möchte sich mit ins kontroverse Meinungsspektrum mit einbringen oder möchte eben auch verhindern, dass man ausgeschlossen wird als rechtsextrem, als rechtspopulistisch, als antisemitisch irgendwie.
Aber Frau Schur, worauf wollen Sie jetzt hinaus? Also was hat das jetzt mit der Lehrerbildung zu tun, dass die Lehrer quasi fitter werden, sich solchen Vorwürfen anders stellen können oder... Nur, dass ich vielleicht nochmal den Fokus hätte ich jetzt ganz gerne nochmal.
Dass es ja darum geht, tatsächlich in solchen Situationen handlungsfähig zu sein und sich auch nicht einschüchtern zu lassen. Und das war tatsächlich so eine bildungspolitische Situation, also das Schaffen dieser Meldeportale, wo deutlich wurde, dass Schulen sich damit relativ schnell überfordert fühlen. Also einige haben sich auf den Weg gemacht, haben sich sehr deutlich positioniert, was das eigentlich heißt, diese Meldeportale, dass das wirklich ein starker Angriff aufs demokratische Bildungssystem ist und was mittlerweile eben dazu geführt hat, dass das im Studium eine stärkere Rolle spielt und auch in der Fort- und Weiterbildung. Aber man merkt schon, das ist ein ziemlich langer Prozess. Ne? Also das lässt sich jetzt nicht mit einem 3-Stunden-Workshop irgendwie verändern, sondern demokratische Haltung von Schule und demokratische Schulentwicklung, das ist etwas, wo Schulen eben auch Begleitung brauchen.
Ich möchte einem ersten Hörer Gelegenheit geben, sich in diese Runde einzuschalten. Und das ist Herr Niederhausen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe auf meinem Bildschirm, aus Natum. Herr Niederhausen, Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen mit diesem Thema?
Guten Tag, ich wünsche Ihnen alles Gute allen. Ich bin 72 jetzt, ich habe im Laufe meines Lebens politische Bildung, so gut es ging, erfahren, also in der Schulzeit, und erinnere mich daran, dass wir in den letzten Klassen, in den letzten Jahrgängen uns intensiv mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt haben. Und da wurde dann viel diskutiert und viel geredet und gemacht und getan. Wenn ich jetzt aber in die Nachbarschaft gucke, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dann sehe ich, dass die Menschen gar nicht wissen, in welchem Staat sie eigentlich leben. Sie wissen auch nicht, in welchem Rechtssystem sie sich gerade befinden, was oben ist, was unten ist. Ich habe erfahren, dass es gut ist. Ich sage das jetzt mal global, kann sich jeder angucken, was das inhaltlich ist. Wenn die Menschen wissen, bereits Kinder wissen, was ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes im Laufe seiner Ausbildung bekommt an Handwerkszeug, damit der sich in seinem Beruf und in dem Rechtssystem, in dem er agiert, zurechtfinden kann. Was da wäre, wir haben ein Staatsgebiet, in dieses Staatsgebiet ist aufgeteilt in Gebietskörperschaften. Ich lass mal Europarecht jetzt außen vor, das ist ein bisschen wesentlich komplexer. Aber es würde
Grundgesetz ist ja auch schon komplex, haben auch nicht alle auf dem Schirm. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, höre ich raus, dass Ihnen das ganz wichtig ist, dass diese Werte und diese Gesetzesform präsenter ist in den Köpfen und auch im Leben der Menschen.
Ja, das muss auf jeden Fall muss das klar sein, wenn wir miteinander zu tun haben, sei es geschäftlich, sei es privatrechtlich, sei es öffentlich-rechtlich. Wir müssen wissen, was geht und was nicht geht. Und dann müssen wir auch das Wahlsystem oder die Wahlsysteme, mit denen wir zu tun haben, vom Bund übers Land bis hinein in die Selbstverwaltung der Kommunen kennen. Mhm. Wir wissen bei der Wahl ja gar nicht, was wir da tun, wenn wir einen Wahlzettel ankreuzen. Wir haben ja keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat.
Herr Niederhausen, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass es alle nicht wissen, was sie da tun. Das hoffe ich jedenfalls mal nicht. Aber grundsätzlich.
Die meisten wissen. Leider nicht.
Ja, grundsätzlich wünschen Sie sich schon, höre ich jetzt so daraus, dass das so als Fakten- und Stoffvermittlung in der Schule stattfindet. Ist das so Ihr Punkt?
Ja, ich hatte vorhin bei dem Anruf, den ich getätigt habe, darum gebeten, dass das über die gesamte Schulzeit verteilt werden möge.
Ja.
Dann wäre das nicht so viel auf einmal. Und dann können natürlich auch all die anderen interessanten und ganz wichtigen Inhalte wie Betroffenheit in diesem aktuellen Fall und in jenem aktuellen Fall und bei dieser Diskriminierung und jener Herabsetzung.
Aber Herr Niederhausen, das ist ja ein interessanter Punkt, den Sie da machen. Den würde ich jetzt gerne mal in die Runde nehmen.
Und weiter behandeln und wirklich umsetzen. Und es kommt dabei auch nicht auf 8 Jahre und auf 10 Jahre an. Ich warte jetzt 60 Jahre darauf. Also es ist wichtig, dass wir überhaupt mal anfangen damit und das wirklich mal auf die Reihe kriegen.
Ist angekommen, Herr Niederhausen.
Ich würde jetzt klar zu haben. Alles gut.
Nee, der Punkt ist angekommen. Ich danke Ihnen erstmal dafür und würde den gerne jetzt in die Runde geben, weil Herr Gentner... Herr Niederhausen hat ja angesprochen, es geht jetzt mal um Faktenvermittlung, ist wichtig, Grundgesetz und solche Dinge muss man lernen. Heißt ja auch ein bisschen, wie geht man den, ich sage jetzt mal den alltäglichen oder den klassischen Politikunterricht an? Steht da erstmal sowas wie eine Faktenvermittlung, das Grundgesetz, Gebietskörperschaften oder was weiß ich, was alles noch da dran hängt, das Wahlrecht, bevor man erstmal immer wieder so auf aktuelle Themen springen kann?
Nein, natürlich steht das in den Lehrplänen. Also wir reden über das Grundgesetz, wir reden über den Staatsaufbau, die Funktionalität, ob jetzt auf Berliner Ebene, Bundesebene, Europa oder global, je nach Altersstufe, das ist definitiv im Lehrplan drin.
Mhm. Aber trotzdem scheint es Herr Niederhausen zu vermissen, wenn er sich so in der Gesellschaft umguckt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Umfrage in der Fußgängerzone machen würde, wüsste jetzt auch nicht jeder immer ad hoc Bescheid über das Wahlsystem, Wahlrecht, Grundgesetz. Also wie wichtig ist es, bevor man jetzt in ich sag mal, coole Projekte einsteigt, vielleicht die Schüler dahin abholt, was sie gerade sich selbst wünschen, auch, ich sage jetzt mal reine, vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilige Stoffvermittlung voranzustellen?
Ich sag mal so, ich habe Frau Atschu hatte vor langer Zeit, habe ich sie mal bei einem Vortrag gesehen, da ging es um die Querschnittsaufgaben auch von Schule und von Aufgaben, Bildungseinrichtungen nach PISA. Und es gibt Schwerpunktsetzungen. Und wenn man jetzt mal nicht nur Politik nimmt, sondern ich sehe das als Fachbereich Gesellschaft, da fehlt einfach Zeit, um die Fülle an Wichtigkeit, was jetzt Herr Niedermayer eingefordert hat.
Ja, Herr Niederhausen,
so,
genau.
Herr Niederhausen so konkret und dezidiert auch zu vermitteln. Das ist einfach ein generelles Zeitproblem.
Also weil, Zeit, okay.
Ja, definitiv. Und die Ressourcen dazu. Und da muss man halt aufpassen, dass dann diese, ich nenne es mal, diese Konkurrenz der Fächer nicht so in den Fokus kommt. Deswegen politische Bildung muss am Endeffekt, so wie ja vieles andere auch, wenn wir uns Berlin anschauen, es gibt 13 fächerübergreifende Themen. Demokratiebildung ist eins davon. Da geht es um interkulturelle Bildung, Europabildung, Verkehrserziehung und so weiter. Das wird ja alles von Schule erwartet. Da ist man manchmal einfach ratlos, wo man dann wie was macht. Das heißt aber nicht, dass wir als Lehrkräfte, und das spreche ich nicht nur aus meiner Position, sondern von allen, die ich auch kenne, also wir haben die Lehrpläne, denen gehen wir nach, und dann gucken wir, wo wir Unterricht öffnen können.
Vielleicht nochmal Leon Schwalbe gefragt von der Bundesschülerkonferenz. Wie kommt das bei Ihnen an, die Meinung von Herrn Niederhausen? Teilen Sie so seine Einschätzung? Hätten Sie sich vielleicht auch mehr in Ihrer Schullaufbahn gewünscht an reiner Faktenvermittlung, grundsätzliches Wissen über demokratische Strukturen?
Also das spielt natürlich eine Rolle, aber ich sehe gar nicht so diesen Widerspruch oder die Frage zwischen reine Faktenvermittlung oder coole Projekte, wie Sie das jetzt gesagt haben. Ich denke, das muss beides zusammen funktionieren, weil dann funktioniert es auch, dass die grundlegenden Fakten wirklich bei den Menschen ankommen und sie verinnerlicht werden. Also er hat das Grundgesetz als Beispiel angeführt. Das ist ja nun ein Dokument, das ich jetzt eher weniger als rechtliches Dokument beschreiben würde, sondern auch als Wertefundament, das man ja auf ganz, ganz viele Sachen anwenden kann. Ich denke da zum Beispiel an den Deutschunterricht. Wenn man irgendein politisches Gedicht oder sowas in der Art interpretiert, kann man auch immer gut auf das Grundgesetz zurückgreifen und da vielleicht den einen oder anderen Artikel vor allem am Anfang des Grundgesetzes zitieren. Das bietet sich ja an und das ist ein gutes Beispiel dafür, glaube ich, dass das eben ja auch in andere Bereiche immer rübergeht und man schauen muss, wie kann man das direkt immer anwenden, weil wenn ich jetzt die Artikel des Grundgesetzes auswendig lerne, dann habe ich die vielleicht für die Arbeit gelernt und dann sind sie wieder weg. Wenn ich das dann aber direkt anwenden kann und das auch vielleicht wieder in ein gutes Projekt einbinde, dann sorgt das dafür, dass die Menschen das wirklich verinnerlichen und dann auch außerhalb der Schule in ihrem eigenen Leben anwenden können.
Mhm. Frau Bürgermann, was möchten Sie dazu noch ergänzen?
Ich sehe das alles sehr ähnlich wie Herr Schwalbe und jetzt habe ich den Namen von dem Lehrer hier vergessen. Aber
Herr Gentner.
Herr Gentner, genau. Aber ich würde mal Herr Gentner das Publikum unterstreichen. Also es gab mal eine Studie, die hat gesagt, dass wir gerade mal 17 Minuten politische Bildung pro Woche haben. Und das heißt, ein Schüler, eine Schülerin bekommt auf 20 Sekunden Redezeit pro Woche, wo er oder sie die politischen Belange, die ihn bedrücken, ausdrücken kann. Dass wir dann da keine Zeit haben, in Schule wirklich über aktuelle Themen zu reden oder Fundamente wirklich zu verinnerlichen, ist, glaube ich, klar. Also wir haben ja dieses Bulimie-Lernen in Schule. Und ich bin ehrlich, ich habe so wie LK letzte Woche geschrieben oder vorletzte Woche mein Abitur. Und das war auch Bulimie-Lernen. Ich glaube, die Hälfte von dem, was ich da auswendig lernen muss, glaube ich, jetzt auch wieder vergessen. Und das wird anderen Schülerinnen und Schülern nicht anders gehen. Deshalb braucht es, wenn wir wirklich politische Bildung nachhaltig machen wollen, im Endeffekt einen größeren Fokus auf das Fach Sozialwissenschaften, wenn es sich gerade abgeschafft ist wie in NRW. Und ja, einfach ein Einbezug von politischen Themen überall in Schule, also durch die Schülervertretungsgremien oder auch durch Fachkonferenzen.
Wir diskutieren hier gleich nach der Musik weiter. Wenn Sie sich wie Herr Niederhausen in diese Diskussion hier einschalten möchten, dann wählen Sie doch die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir reden hier in Campus und Karriere über politische Bildung in der Schule. Was kann sie leisten? Wie greift sie aktuelle Themen auf? Und was soll sie Schülerinnen und Schülern vermitteln? Und uns haben verschiedene Mails erreicht. Einmal eine Mail von Herrn Winkler, der beklagt unter anderem aus finanziellen Gründen, also er stammt aus Bayern, aus Rosenheim, und er beklagt, aus finanziellen Gründen wurden Fächer zusammengelegt, sodass der Geschichtsunterricht nur noch sehr lückenhaft war. Und außerdem, dass das Bayerische Kultusministerium Bundeswehroffiziere einlädt, um im Unterricht zu sprechen und den Sozialkundeunterricht zu leiten. Das ist eine Kritik von ihm. Außerdem hat uns eine Hörerin, deren Namen ich jetzt hier gerade nicht sehe, wahrscheinlich anonym, geschrieben, genau, zu diesem Thema. Also diese Themen in der Schule für und mit Kindern und Jugendlichen zu besprechen, ist wichtig, also aktuelle Themen. Aufgrund der vielen bedrohlichen, zum Teil Themen, würde ich mir wünschen, dass diese Themen im Lehrplan auch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern abgesprochen werden und immer auch positive Ermächtigungsstrategien, positive Entwicklungen und Perspektiven irgendwie auch mit eingebunden werden. So der Wunsch dieser Hörerin. Ich würde das Stichwort Lehrplan gerne noch mal einmal aufgreifen, weil die auch immer wieder zur Sprache kam, unter anderem von Herrn Gentner, Politiklehrer an einem Gymnasium in Berlin, dass ja alles so vollgeknallt ist, man keine Zeit hat. Frau Oschur, Sie haben sehr viel zu politischer Bildung an Schule geforscht. Das Argument, wir haben da keinen Platz und der Lehrplan engt uns ein. Wie stimmig ist das?
Auf jeden Fall ist der Lehrplan völlig überfüllt. Also es ist tatsächlich überhaupt nicht zu schaffen. Aber deshalb heißt der zum Beispiel auch in einigen Bundesländern Rahmenlehrplan. Also dass Schulen auch die Möglichkeit haben, sich einen eigenen Lehrplan zu stricken. Das heißt dann aber natürlich auch, man muss sich dann eben auch hinsetzen und Schwerpunkte gemeinsam setzen. Und das ist sicherlich jetzt auch in der politischen Bildung die besondere Herausforderung, weil natürlich einfach das, was aktuell und spannend ist, das wird niemals im Lehrplan stehen, weil man das ja nicht antizipieren kann. Und deshalb würde ich jetzt ganz gerne nochmal unterstreichen, was Herr Schwalbe meinte, dass im Idealfall natürlich Lehrplaninhalte, also ob das Grundrechte sind, EU-Recht, Gesetzgebungsverfahren, dass man das eigentlich auch immer nur verstehen kann, wenn das mit aktuellen Beispielen dann auch verknüpft ist. Das heißt aber auch, das ist natürlich in der ganzen Unterrichtsplanung und Vorbereitung sehr, sehr viel herausforderungsvoller, als wenn ich jetzt ein Fach wie Mathe oder Latein oder so unterrichte. Ne? Also da kann ich ja wahrscheinlich tatsächlich über Jahre immer vergleichbare Materialien irgendwie verwenden. So. Das ist natürlich auf jeden Fall gar nicht so einfach und relativ schwierig und man muss sich davon, glaube ich, auch vor allem emanzipieren. Also, dass man wirklich die Freiheit sich auch nimmt und sagt, ich setze jetzt die und die Schwerpunkte und was natürlich dann auch gut wäre, wenn denn in Schulen die Lehrkräfte im Team arbeiten und wünschenswert ist dann natürlich auch interdisziplinäres Arbeiten, was schon angesprochen
wurde. Aber das setzt natürlich auch das voraus, was Sie auch eingangs schon mal erwähnt haben, also die Qualität der Lehrerinnen und Lehrerausbildung, ja, die ja nicht in allen Fällen immer gegeben ist. Also Sie haben ja im Vorgespräch zum Beispiel gesagt, dass Politik oder politische Bildung das Fach ist, was am meisten fachfremd unterrichtet wird. Also das heißt, wenn ich auch noch fachfremd in das Thema und in diesen Unterricht einsteige, ist es ja unter Umständen noch schwieriger, da so flexibel drauf einzugehen, wie jemand, der das auch mehrere Semester studiert hat und sich da auch didaktisch nochmal ganz anders mit auseinandergesetzt hat.
Genau, wir hatten ja auch besprochen, dass auch vielleicht auch Ängste vor dieser Kontroversität, ne? Also das ist so ein Fach, also ohne richtige Lösung am Ende, was erstmal verunsichernd wirkt und gerade auch mit dieser Idee, ich kann danach irgendwas klar abprüfen und man hat denn da immer die Multiperspektivität von Gesellschaft, was auch der eine Hörer jetzt nochmal in der E-Mail angesprochen hatte, Geschichte wurde auch abgeschafft, also oder es wurde halt stark reduziert. Tatsächlich ist das eine Entwicklung, die auf alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer zutrifft. Also das ist ganz stark zusammen reduziert worden und teilweise dann in so Integrationsfächer, also dass Geschichte, Politik, Geographie, Philosophie, in Berlin irgendwie noch Ethik, zusammen unterrichtet werden. Und da merkt man schon, dass die Gefahr von fachfremdem Unterricht natürlich noch viel größer wird. Ja, also dann habe ich vielleicht Geschichte und Politik noch studiert, aber Geografie nicht, Ethik und Philosophie nicht, soll das aber irgendwie alles gemeinsam in der Sekundarstufe 1 unterrichten und es gibt dazu auch keine gute Didaktik. Also das wäre jetzt auch nicht so, also es gibt eigentlich gar keine Didaktik der Gesellschaftswissenschaften.
Nun gibt es ja mal große Erwartungen, kommen ja auch mal zum Ausdruck, auch vielleicht in dieser Runde, an die politische Bildung in der Schule und auch von außen. Aber tatsächlich kann man ja auch vielleicht politische Bildung von außen in die Schule holen, sage ich jetzt mal so, oder außerschulische Lernorte aufsuchen. Und dass das nicht immer nur in der Schule stattfinden muss, dafür ist der Blumenpreis an der Schule von Herrn Gentner, wie ich finde, ein ganz gutes Beispiel. Herr Gentner, bevor ich da jetzt einsteige, Sie sind mehr in der Materie drin, Sie haben auch diesen Blumenpreis mit initiiert. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, ohne viel Vorgeschichte, dass wir einen kurzen und schnellen Eindruck bekommen, was ist das für ein Preis und wie holen Sie sich da sozusagen die Bildung von außen in die Schule oder umgekehrt?
Also der Blumenpreis ist ein von Schülerinnen initiiertes Projekt, was am Ende einen Engagementpreis vergibt an Personen oder Initiativen außerhalb der Schule, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das Ziel ist praktisch mit dieser Preisverleihung, Schülerinnen sollen erfahren, wie praktisch sowas A selber funktioniert. Sie sollen das selbst leiten, die machen das alles alleine und praktisch dort eine Wirksamkeit in der Welt außerhalb der Schule erreichen. Mhm. Genau. Ja, so die Kurzerklärung des Preises.
Also Sie zeichnen ein bestimmtes Engagement aus und treten damit dann auch automatisch in Kontakt, weil Sie sich ja mit den Projekten auseinandersetzen müssen, oder wie muss man sich das
genau
vorstellen?
Genau, das heißt, die Projekte, also wir haben jetzt 3 Preisverleihungen vollzogen und die Projekte bewerben sich praktisch beim Blumenpreis. Ja, und der ist halt in den letzten Jahren gewachsen und dann sind halt Organisationen wie Hand für Hand, wurde 2019 ausgezeichnet. Die Frau Dönhoff hat eine Schule im Nordirak für binnengeflüchtete Kinder gebaut. Düsen Tekal als Menschenrechtsaktivistin wurde 2021 ausgezeichnet und dieses Jahr Straßenfeger e.V., praktisch eine Initiative, die sich für Obdachlose in Berlin einsetzen.
Was beobachten Sie dabei Ihren Schülerinnen und Schülern? Was macht das mit denen?
Was das mit denen macht? Also es ist halt erstmal angeknüpft an ihre Lebenswirklichkeit, weil sie entscheiden, wo das Ganze hingeht. Und den Schwerpunkt, dass es um Ehrenamt geht, den haben auch die Kinder und Jugendlichen gesetzt, ganz am Anfang, wo die Planungsphase des Ganzen war. Es gibt einen wahnsinnig kreativen Gestaltungsspielraum und das Entscheidende ist, die Schülerinnen stehen im Zentrum, nicht die Lehrkraft. Das heißt, ich bzw. meine beiden Kolleginnen, die das Projekt damit betreuen, das macht man nicht allein, so wie Frau Arthur das gerade gesagt hat, ne? Wir arbeiten hier im Team, wir arbeiten interdisziplinär, fächerübergreifend und wir sind praktisch die Sekretärinnen der Kinder, sage ich jetzt mal so. So verkaufen wir das immer. Ja, und das macht das Ganze so spannend.
Auch spannend, weil sonst Schule ja anders funktioniert, ne? Vielleicht nicht immer so demokratisch, wie man eigentlich da auch demokratisch Strukturen und Mitwirken ja, lernen und vermitteln will.
Nee, definitiv. Und das ist auch so, wir werden ab und zu in Entscheidungsprozesse mit eingebunden und das ist natürlich für uns die herausforderndste Rolle, sich dann einfach auch rauszuhalten, wenn die Kinder Entscheidungen anders treffen. Und die treffen wahnsinnige, viele Entscheidungen einfach anders als wir. Aber wir lassen das dann halt einfach zu. Und das ist immer so ein Knackpunkt, und wo man dann auch gucken muss, was geht nicht. Auch im Kontext von gewissen Rechtsauffassungen oder Rechtsvorgaben, die man ja hat. Aber das ist was, wo am Ende die Kinder ein wahnsinnig hohes Maß an, ich nenne es mal Selbstwirksamkeit, Vertrauen in demokratische Prozesse ja selbst erfahren. Es gibt eine Konfliktkultur. Es wird ein Umgang mit Fehlern, also die Kinder treffen Entscheidungen. Und das ist auch was, die natürlich nicht immer richtig sind. Und das ist was ja auch ein wahnsinnig wichtiger Lernprozess ist, einfach auch eine positive Fehlerkultur zu haben. Ich habe eine Entscheidung getroffen, hat nicht funktioniert. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das in der Zeit halt noch anders hinbekommen. Und das ist natürlich dann eine Konsequenz, auch sowas wie demokratische Prozesse oder Institutionen Verständnis zu entwickeln.
Und das ist ja so eine AG, in der das stattfindet. Also so, jetzt sage ich mal noch mal ein bisschen separiert vom klassischen Politikunterricht. Aber wie spiegelt sich das zurück im Politikunterricht selber? Also merken Sie, dass die Schülerinnen und Schüler da eine ganz andere Entwicklung machen und noch ein anderes Interesse oder überhaupt erstmal ein Interesse für politische Dinge und Themen entwickeln?
Das würde ich jetzt so nicht generalisieren. Also wir haben das als Profilfach, was die Schülerinnen wählen, wenn sie zu uns auf die Schule kommen können. Aber der Blumenpreis ist dann nicht zwangsläufig gesetzt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Lehrkräfte auch verteilt sind. Und wir haben dann in der 9. Klasse einen Profilkurs, wo Schülerinnen aus allen 9. Klassen daran teilnehmen können. Und die entscheiden sich dafür, ob das jetzt dann auch in anderen politischen Belangen ist. Das kann ich jetzt so generell nicht bestätigen, aber es sind natürlich Schülerinnen, die sich einfach auch politisch interessieren und ein gewisses Maß an Vorbildung da auch mitbringen. Das kann ich ganz klar bestätigen.
Okay, dann möchte ich einen weiteren Hörer mit in die Runde nehmen. Da habe ich jetzt nur den Vornamen. Ein Kemal aus Erlangen meldet sich bei mir.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung zum Thema?
Also vielleicht die Erfahrung, sehr schön. Ich habe einen Teil meiner Schulbildung hier in Deutschland erlebt und habe auch in der Schule eben auch Grundgesetz gelernt. Und da fiel mir jetzt vorhin ein, als Sie dann darüber sprachen, den Artikel 3, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. und niemand darf wegen seiner Haut, Herkunft und so weiter benachteiligt werden und so weiter. Mhm. Nun ist es aber so, dass, weil ich einen türkischen Pass hatte, dürfte ich an politischen Prozessen nicht teilnehmen. Und mittlerweile weiß ich, dass 9,5 Millionen Menschen in Deutschland von politischen Prozess ausgeschlossen sind, die hier leben, aber die da eben nicht mitbestimmen dürfen. Und das heißt, wenn wir lernen in der Schule, wie Demokratie funktioniert, welche Regeln es gibt, welche Gesetze es gibt und so weiter, aber wir lernen auch später dann kennen, dass wir eben nicht Teilhabe, nicht für alle gleich sind. Das heißt,
solange Sie halt Ihren ursprünglichen Pass behalten, das habe ich schon richtig verstanden.
Ja, also, mittlerweile habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft, aber damals hatte ich das nicht. Mhm. Mir geht es eigentlich darum, dass mittlerweile immer noch sehr viele Menschen, eben 9,5 Millionen Menschen, von politischen Prozess ausgeschlossen sind, weil sie eben keinen deutschen Pass haben. Mhm. Und Tendenz steigend. Das heißt, also das sind Menschen, die eben länger als 30 Jahre lang schon hier in Deutschland leben, arbeiten, aber es sind völlig ausgegangen. Die Kinder von diesen Menschen gehen ja auch in die Schulen und die lernen dann auch, wenn eben Wahlen sind, wie jetzt zum Beispiel morgen in Nordrhein-Westfalen, dass sie da eigentlich nicht eingeladen werden zu diesem Demokratiefest.
Weil sie noch zu jung sind. Also,
von ihren Eltern meine ich. Es ist ja auch ein Prozess. Ich habe also auch gelernt, wenn mein Vater zur Wahl gegangen ist, dass ich eben teilgenommen habe, weil dann die Diskussion und so weiter. Aber wenn das hier aber gar nicht Teilhabe möglich ist, weil mein Vater eben türkischen Pass hat und hier nicht teilnehmen darf, dann bin ich als Jugendlicher auch geprägt, an diesem Prozess nicht teilzunehmen. Die Zahlen bestätigen auch, also Migranten gehen sehr selten zur Wahl, auch wenn sie den deutschen Pass haben. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Und ich finde es bedauerlich, dass diese 9,5 Millionen Menschen von dem politischen Prozess ausgeschlossen sind.
Kemal, ich würde diesen Punkt jetzt gerne mal an die Wissenschaft in dieser Runde weitergeben, weil ich die Zahlen jetzt nicht verifizieren kann, aber ich denke mal, Frau Aschur hat da einen ganz guten Blick drauf. Frau Aschur, teilen Sie die Beobachtung von Kemal?
Ja, ich bin auch sehr dankbar, ehrlich gesagt, für Ihren Anruf. Genau, das ist tatsächlich dieser Zielkonflikt, so würde ich das mal hier formulieren. Das ist auch etwas, was die politische Bildung sehr umtreibt, dass wir einen großen Gap haben zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung. Und Sie haben jetzt auch viele Sachen angesprochen, also dass politische Bildung eben nicht nur in der Schule, sondern natürlich auch in der Familie stattfindet. Und es tatsächlich eine Auswirkung hat, ob ich da hineinsozialisiert werde, ob meine Eltern wählen gehen oder nicht. Und das hat auch nicht immer was mit Staatsbürgerschaft zu tun. Also Sie haben jetzt wirklich nochmal eine besondere Problematik angesprochen aufgrund der fehlenden Staatsbürgerschaft, dass die Menschen nicht dürfen, andere wollen nicht oder denen ist es nicht wichtig. Und das hat genauso ungute Effekte tatsächlich auf Kinder und Jugendliche. Und natürlich ist so diese Funktion von Schule, die eine Demokratisierungsfunktion hat und deshalb gibt es auch die politische Bildung als Fach und als Querschnittsaufgabe, die ja immer, also so heißt es denn ja auch immer so schön, die zukünftige BürgerInnen irgendwie ausbildet. Und das ist natürlich mittlerweile einfach nicht mehr so ganz richtig. Wir haben eine steigende Anzahl an jungen Menschen, die eben nicht den deutschen Pass haben. Und deshalb wird es auch also eingefordert, stark diskutiert, also in der wissenschaftlichen, politischen Bildung, eine Wahlrechtsreform. Weil wir finden, dass jüngere Menschen, also Wahlen ab 16, wird auch gerade groß diskutiert, aber eben auch Menschen, die keinen deutschen Pass haben, auch ein Wahlrecht bekommen, um eben auch Demokratie, in der sie leben, mitgestalten zu können.
Frau Schuhe, erstmal vielen Dank bis hierhin. Hat noch jemand aus der Runde Interesse auf Kemal einzugehen? Höre ich da noch jemanden? Sonst würde ich diesen Punkt jetzt einfach mal so stehen lassen, Kemal, und danke Ihnen und den nächsten Hörer begrüßen, Herr Rietzel aus Brandenburg. Ihre Meinung, Erfahrung zum Thema?
Ja. Einen schönen guten Tag. Ich finde die Debatte total gut und wertvoll, die politische Bildung in der Schule zu stärken. Ich selbst bin Geschichtslehrer und daher fehlt mir ein Punkt. Ich glaube, wir können die politische Bildung nicht ohne die historische Bildung denken und das Fach Geschichte ist in einer ähnlich schwierigen Situation wie die politische Bildung, gerade was die Unterrichtszeit angeht. Ja. Wenn ich über Krisen im Unterricht spreche, gerade jetzt auch neben den Krieg in der Ukraine, oder Syrien, dann muss ich den historischen Kontext erläutern. Und dazu brauchen wir eine historische Bildung.
Und die wird sozusagen wegrationalisiert, indem zum Beispiel diese Diskussion gab oder gibt es vielleicht auch noch in Berlin, da kann Frau Aschow vielleicht auch noch mal was dazu sagen, wo ja das Fach politische Bildung als solches eingeführt wurde und zum Beispiel dann eben zulasten, sage ich jetzt mal, des Geschichtsunterrichts.
Genau, wir stehen in einer Konkurrenz dieser beiden Fächer zueinander, die vollkommen fehlerhaft ist. Wir müssen die beiden Fächer gut mit einem Stundenzahl ausstatten.
Genau, was könnte der Konsens sein? Weil ich meine, mehr Stunden irgendwann, jeder wünscht sich mehr für die Wirtschaft und für Geschichte und ich weiß nicht was. Also wie kann da so ein realistischer Konsens aussehen? Also gegeneinander ist wahrscheinlich nicht gut.
Nee, gegeneinander ist nicht gut. Man muss sich alle Fächer angucken und alle Fächer zusammendenken und gucken, wie das aussehen kann. Ja? Also ich habe da jetzt nicht den Lösungsvorschlag leider parat, aber ich sehe erstmal nur, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, 4 von 10 Schülerinnen und Schülern mit dem Begriff Auschwitz wenig anfangen können. Und das gibt mir zu denken.
Mhm. Frau Aschur, möchten Sie dazu noch ergänzen?
Ja, ich kann das nur unterstützen. Also es trifft ja alle Fächer. Also ich würde jetzt, ich hatte das vorhin schon gesagt, die Geografie noch dazu nehmen, die Philosophie. Genau, also dass tatsächlich die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in den letzten 20 Jahren einfach bluten mussten, also für andere Aspekte. Und Sie haben natürlich völlig recht, Frau Brinkmann. Also eine gute Lösung gibt es nicht. Ne? Also da gibt es ja auch die Forderung, wir brauchen noch den Verbraucherschutz und die ökonomische Bildung und Rechtserziehung und keine Ahnung. Genau, also die Schule soll ja dann irgendwie alles leisten. Ich würde mal sagen, es bedarf irgendwie zumindest also in diesen Zeiträumen, wo Geschichte oder Politik stattfindet, also zumindest dann, wenn das epochal ist, wirklich auch 2 oder 3 Stunden pro Woche. Oder man sagt halt wirklich, man hat ein gutes Integrationsfach, aber ich finde, dann muss eben auch Lehrkräftebildung und auch gerade Fort- und Weiterbildung die Lehrkräfte auch unterstützen, das irgendwie zu bearbeiten. Also was wir ja auch wissen, dass die Lehrpläne viel zu voll sind. Ne? Also das setzt natürlich auch unter Druck, was man alles unterrichten muss. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Instrument, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Also dass man anders tatsächlich auch auf Lehrpläne schaut. Also wie sollen die eigentlich konzipiert und strukturiert sein? Und ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht daran erinnern, aber es gab ja eben diese Debatte, als die Rahmenlehrpläne vor über 10 Jahren irgendwie erneuert worden sind, dass es auch gerade den Geschichtslehrkräften besonders schwer fiel, eben aus dieser sehr chronologischen Geschichte auszubrechen. Also das war sehr kontrovers diskutiert, also um eigentlich auch mehr Zeit zu bekommen und zu sagen, okay, was suchen wir uns jetzt wirklich raus? Aber das ist wirklich ein Konflikt, der sehr, sehr schwierig zu lösen ist und ich glaube, es funktioniert aber auch wirklich nur, wenn wir bereit sind, diesen Fächerkomplex vielleicht neu anzugehen und zu strukturieren.
Ja, das vielleicht nochmal ein Appell an die Bildungspolitik, die uns vielleicht auch jetzt gerade hört. Ich möchte zum Schluss nochmal Johanna Börgermann und Leon Schwalbe mit reinnehmen. Und zwar ging es eben auch nochmal um politische Sozialisation. Und ich frage mich ein bisschen, Sie sind ja beide aktiv in der Schülervertretung an verschiedenen Stellen. Inwieweit da die politische Bildung bei Ihnen in einem schulischen Kontext eine Rolle gespielt hat, Frau Börgermann?
Ich glaube, im Endeffekt bin ich eine Ausnahme und das ist Herr Schwalbe ja im Endeffekt auch. Ich hatte immer motivierte PolitiklehrerInnen auch und ich habe mich immer auch sehr wohl gefühlt, aber das Thema war für mich auch immer interessant. Also ich war immer interessiert daran, mitzubestimmen und was zu machen. Da habe ich mich eben in Schülervertretungsstrukturen engagiert und habe da angefangen, bin irgendwann in die LSV eingetreten, habe da mich engagiert.
Aber weil schon Interesse da war, nicht weil, und natürlich vielleicht auch noch ein guter Politiklehrer, also ein bisschen schon in der Schule getriggert.
Wahrscheinlich schon, aber was ich auch gerade mal sagen wollte, was mir aufgefallen ist, wir als Schülerinnen und Schüler haben ja in der letzten Stunde schon etwas weniger geredet und das ist dieser Punkt, den ich generell kritisieren möchte und muss, weil Schülerinnen und Schüler oft in Debatten nicht einbezogen werden, sondern nur gefragt wird, warum seid ihr nicht interessiert, deshalb wird politische Bildung auch nicht interessanter werden. Man muss die Schülerinnen und Schüler fragen, was wollt ihr? Man muss sie in den Mittelpunkt der Debatte stellen, anstatt die Lehrkräfte und die PolitikwissenschaftlerInnen.
Also, weil nur so also Schule muss an sich auch ein demokratischerer Ort absolut, werden, höre ich daraus. Genau. Leon Schwalbe, Sie noch zum Schluss, wir haben noch 2 Minuten, vielleicht da noch mal ansetzen, wo Frau Börgermann gerade aufgehört hat.
Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut weiterführen. Also es ist einfach so, dass wir eben, um demokratische Bildung und politische Bildung voranzutreiben, auch ganz sehr diese Demokratisierung an der Schule und in allen anderen Bereichen brauchen, wo junge Menschen vor allem aktiv sind, weil man merkt eben nur, wie eine Demokratie funktioniert, wenn man auch selber Bestandteil davon ist. Und da ist dann die Frage nach dem Wahlalter natürlich eine Sache, aber eben auch die eigenen Mitwirkungsstrukturen direkt an der Schule. Wenn ich da schon merke, ja, mir wird nicht so wirklich zugehört und meine Meinung interessiert da kaum jemanden, dann fällt es mir vielleicht auch schwerer, mich für den politischen Unterricht zu interessieren, weil ich merke ja, dass es offenbar nicht so gut funktioniert. Und deswegen muss sowas auch mal mitgedacht werden. Es geht nicht nur darum, dass wir den Unterricht mit ausreichend Stunden, dass wir dem Unterricht ausreichend Stunden geben, sondern dass wir eben auch dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler mitbestimmen können, dass sie gehört werden und dass
also damit
demokratische Partizipation nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt wird.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, zu unserem Thema über Krieg und Krisen reden. Was kann politische Bildung in der Schule leisten? Ich danke meinen Gästen, Johanna Börgermann, Mitglied der Landesschülervertretung Nordrhein-Westfalen, Leon Schwalbe, Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz, Sabine Aschur, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität in Berlin, François Gentner, Politiklehrer am Robert-Blum-Gymnasium und allen, die sich hier per Mail und telefonisch in die Runde eingebracht haben. Er gilt als der wichtigste Rapper unserer Zeit, Kendrick Lamar. Am Freitag kam sein neues und fünftes Album raus. Ob es den hohen Erwartungen entspricht, ein Thema gleich im Corso Kunst und Pop. Das Musikmagazin mit Fabian Elsässer. Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.